Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Die Notaufnahmen haben sich in den vergangenen Jahren rasant gefüllt. Die Zahlen gehen die durch die Decke, berichten die Mediziner, die dort tätig sind. Aber wann muss man mit dem Kind tatsächlich in die Notaufnahme und wann nicht? Und wie ist das Ganze überhaupt organisiert? Darüber spreche ich heute mit unseren Kinderdocs. Das sind Dr. Claudia Haupt, Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverband der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo Insa.
Und Dr. Charlotte Schulz, Kinder- und Jugendärztin in Hohe Luft hier in Hamburg, und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo Insa, hallo liebe Eltern.
Mein Name ist Insa Gall, ich bin Ressortleiterin hier beim Hamburger Abendblatt und habe zwei Kinder. Wie ist das eigentlich organisiert mit der Notaufnahme?
Naja, ich glaube, viele unserer Hörer waren schon mal mit ihrem Kind in einer Notaufnahme und kennen dieses typische Szenario. Man kommt da rein, der Wartebereich ist knackevoll. Es sitzen und stehen Eltern mit ihren Kindern, die husten, sprusten, fiebern, dicht nebeneinander. Manche Kinder sind so schlapp und müde, dass die auf dem Arm der Eltern schlafen. Andere spielen auf dem Handy oder schlürfen ein Quetschi. Und wieder andere rennen und toben tatsächlich durch diesen Wartebereich. Die meisten Familien warten lange. Warten also 2 bis 3 Stunden ist keine Seltenheit. Und die Stimmung, würde ich sagen, reicht von schicksalsergeben über nervös besorgt bis hin zu ungeduldiger Genervtheit angesichts der Wartezeit. Und das kann ich alles oder können wir super gut verstehen, aber wollen einfach nur mal ein bisschen erklären, warum dauert das denn da alles so lange?
Ja, da muss man vielleicht einmal ganz kurz zur Organisation des Kinderärztlichen Notdienstes in Hamburg was sagen. Wir haben nämlich 5 Notfallpraxen. Die sind überwiegend den großen Kinderkliniken angegliedert. Das sind Anlaufpraxen oder KV-Notfallpraxen. Die Eltern kennen meistens die Notfallpraxis, die ihrem Wohnort am nächsten liegt, und haben sozusagen so ihre Anlaufstelle. Und was wichtig ist für die Eltern zu wissen, ist, dass immer wenn ein Patient dort aufschlägt, eine medizinische Ersteinschätzung stattfindet. Und die erfolgt nach festgelegten Regeln und ist natürlich letzten Endes so gedacht, dass man die dringlichsten Fälle am schnellsten versorgt und die nicht so dringlichen zum Schluss. Das kann aber dann für ein Kind, das nicht schwer erkrankt ist, sondern ich sag mal, sich vielleicht den Fuß verrenkt hat, bedeuten, dass es, wenn dringlichere Fälle, nachdem dieses Kind sich dahingesetzt hat, dringlichere Fälle kommen, Kinder, die schwer bluten, schwerst verletzt sind, die vielleicht gar bewusstseinsgetrübt oder bewusstlos sind, die ganz heftige, sagen wir mal, Atembeschwerden haben, schwerste Schmerzen. Kinder also, bei denen man denkt, die müssen jetzt wirklich sehr schnell in die ärztliche Versorgung, dass die an ihnen vorbei natürlich geführt werden. Und das hat eben mit dieser Ersteinschätzung zu tun, die ja auch total sinnvoll ist. Nur dass natürlich der einzelne besorgte Elternteil, der mit seinem Kind dort sitzt,
das immer für den dringlichsten Fall hält,
natürlich das nicht immer mit bedenkt. Und ist es aber so, dass die Eltern sich schon darauf verlassen können, dass das nach medizinischer Notwendigkeit eingestuft wird. Und dass zum Beispiel jetzt ein Kind mit Atembeschwerden und sehr starken Schmerzen oder sowas vor dem Kind mit dem verrenkten Fuß kommt, das ist wahrscheinlich jedem, auch wenn er jetzt nicht selbst beteiligt ist, ziemlich schnell einsehbar. Und wir haben noch die Kinder, die eigentlich gar keine Notfälle sind.
Naja, ich würde erstmal noch mal gerne dazwischen noch sagen, im Umkehrschluss bedeutet das ja, wenn ich mit meinem Kind lange warten muss, wird mein Kind als nicht so gravierend krank eingestuft. Und eigentlich ist das was Gutes.
Ne? Also eigentlich ist das was Gutes, ja, wenn man lange warten muss. Das
vielleicht sich einmal ganz kurz bewusst
interessant
machen.
Und wahrscheinlich genau. Eine gute
Und was man auch sagen darf, ne, dass die Kinder, dass die Eltern auch Bescheid sagen dürfen, wenn der Zustand ihres Kindes sich in der Wartezeit verschlechtert.
Naja, das müssen sie dann, genau.
Wobei es gibt natürlich auch die Eltern, die immer wieder dann vorstellig werden und drängeln und nerven und vielleicht auch sogar anfangen zu pöbeln irgendwann.
Naja, denen müssen wir das einfach immer wieder irgendwie genau so erklären. Mhm. Und wichtig vielleicht ist nochmal zu sagen, wer ganz, ganz lange warten muss, sind natürlich Menschen, die in so eine Arztpraxis kommen, eine Notfallpraxis kommen, weil sie denken, das ist die Arztpraxis am Abend, weil ich tagsüber vielleicht keine Zeit hatte, irgendwie mit meinem Kind dahin zu gehen. Oder das sind Patienten, die kommen und denken, sie könnten in der Notfallpraxis nochmal eine zweite Meinung erfragen, warum das Kind vielleicht mit 2 Jahren noch nicht spricht oder sowas. Das erleben
das
wir alles.
Das, ja.
oder auch Patienten, die kommen, weil sie vergessen haben, sich für ihre Medikamente ein Rezept ausstellen zu lassen von montags bis freitags in ihrer Kinderarztpraxis, die dann am Wochenende kommen und das ausgestellt haben wollen. Dafür ist eine Notfallpraxis natürlich nicht gemacht.
Mhm, genau. Und was auch recht ärgerlich ist, obwohl dann manchmal auch dringlich, sind die, die vielleicht seit 6 Tagen schreckliche Bauchschmerzen haben und die ganze Woche über hätten zum Arzt gehen können. Das kann man ja den Eltern auch noch mitgeben. Man muss nicht immer bis zum bittersten Ende warten, sondern kann ja auch dann in der Regelversorgungszeit tatsächlich mal den Arzt aufsuchen und nicht immer die Notfallpraxis.
Aber versorgt werden diese Patientinnen und Patienten schon.
Mhm. Genau, nur die warten natürlich dann lange.
Die warten lange.
Also nicht die mit den starken Schmerzen, ganz klar, aber die mit den anderen Gründen, die eben überhaupt nicht dringlich sind und nicht in die Notfallpraxis gehören, die müssen tatsächlich sich ganz hinten anstellen.
Und die sind auch wahrscheinlich der Grund dafür, dass die Zahlen dort so stark gestiegen sind in der Notaufnahme?
Ja, aber das hat natürlich auch was mit der allgemeinen Verunsicherung der Eltern zu tun, denen das einfach zunehmend schwerfällt, den Zustand des Kindes richtig einzuschätzen und zu sehen, ist mein Kind krank und ja, total beeinträchtigt, aber nicht bedrohlich krank. Ein krankes Kind mit Fieber, was aber gut trinkt, das ist besser zu Hause versorgt, als stundenlang in der Notfallpraxis zu sitzen. Das muss man klar sagen.
Ja, es gibt aber natürlich durchaus, wir haben ja über diese Dringlichkeit, über die medizinische Einstufung gesprochen, es gibt durchaus Situationen, in denen Eltern mit gutem Gewissen sogar zu Hause mit dem schwerkranken Kind, wenn sie sich größte Sorgen machen, auch einen Rettungswagen rufen dürfen. Hier vielleicht einmal vorweg gesagt, es passiert wirklich in jedem Notdienst, in den wir machen, dass Rettungswagen vorfahren mit Kindern, die absolut überhaupt gar keine Rettungswagen-Transporte benötigt
hätten. Ja, mit einer banalen Erkältung.
Mit einer ganz normalen Erkältung oder weil es eben gerade gefiebert hat. Und neulich hatte ich zum Beispiel eine Situation, hatte ich Dienst im Krankenhaus Reitberg. Da war es wirklich, das war schon richtig frech. Da waren Eltern, die gemerkt haben, ich muss hier ziemlich lange warten, weil ich nicht dringlich genug bin. Sind nach Hause gegangen, haben den Rettungswagen gerufen und sind mit dem Rettungswagen vorgefahren und dann hat die Mutter gesagt, so, aber jetzt müssen Sie mich dran nehmen, denn ich bin ja mit dem Rettungswagen gekommen. Hm. Also es gibt wirklich einiges.
Die kommen dann auch vor?
Also nein, die hatten eine erfahrene, ältere Schwester in der Notfallpraxis im Dienst, die gesagt hat, sorry, ich habe vorhin mitbekommen, weshalb Sie hier sind. Hm. Sie müssen sich jetzt genau da bitte wieder hinsetzen. Hm. Aber da sieht man mal, was die Eltern sich so einfallen lassen. Natürlich ist das nicht das Gros der Eltern. Die allermeisten Eltern sind einfach mal besorgt und die allermeisten Kinder, die wir in der Notfallpraxis sehen, sind ja auch durchaus versorgungsbedürftig, aber nicht alle. Und die Zustände, unter denen man als Eltern mit gutem Gefühl, sage ich jetzt mal so, obwohl das ja so nicht stimmt, einen Rettungswagen rufen kann, sind die sogenannten potenziell lebensbedrohlichen Zustände. Das wäre eine ganz akute Atemnot. Das wäre Bewusstlosigkeit, die von uns schon mal im Podcast besprochenen Krampfanfälle, zerebralen Krampfanfälle, also epileptische Anfälle, zum Beispiel diese Fieberkrämpfe, wenn die Eltern damit insbesondere noch gar keine Erfahrung gemacht haben, das wäre völlig okay. Sehr starke Blutungen, die Eltern irgendwie nicht so richtig gestoppt bekommen.
Bei Verletzungen,
genau. Ja, ein natürlich. Sturz aus großer Höhe wäre ein Grund, das Kind nur zu stabilisieren und einen Rettungswagen zu rufen.
Was heißt große Höhe?
Naja, wenn das Kind aus 3 Meter runtergefallen ist vom Balkon.
Aber auch der Säugling vom Wickeltisch.
Und das ist jetzt wieder in Relation zur Größe des Kindes zu sehen. Ja klar, also wenn man auf die Fliesen stürzt von der Wickelkommode und 3 Monate alt ist, dann ist das schon auch okay. Und großflächige Verbrennung oder Verbrühungen, auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen.
Großflächig, nochmal ganz kurz für alle.
Was hängt davon ab, im Verhältnis natürlich zur Körperoberfläche des Kindes, wenn das jetzt, ich glaube, wie viele Hände?
Also, wenn es im Gesicht oder an den Händen eine Verbrennung oder Verbrühung gibt, dann sollte man das Kind in der Notfallambulanz vorstellen oder einen Rettungswagen eben rufen. Aber sonst sagt man so, wenn das eine Stelle ist, die größer als auf jeden Fall, die Handfläche des Kindes muss auf jeden Fall vorgestellt werden.
Aber nicht mit Rettungswagen unbedingt, ne? Nein. Also da ist bei großflächig gemeint, der halbe Oberkörper ist betroffen, ne? Also da ist groß auch wirklich groß gemeint.
Mhm. Würdet ihr sagen, im Zweifelsfall sollten Eltern immer lieber einen Rettungswagen rufen, anstatt es nicht zu tun, oder ist das Quatsch?
Klar, das müssen wir ja auf jeden Fall auch jetzt hier so sagen. Also wir wollen niemanden davon abhalten, mit einem behandlungsbedürftigen Kind in die Notfallambulanz zu kommen oder sich den Rettungswagen zu rufen. Klar, im Zweifelsfall, natürlich müssen sie das tun. Ne? Also wir wollen ja auch nicht jetzt hier sagen, das ist eine Erkrankung, mit der müssen sie einen Rettungswagen rufen und das eine Erkrankung, mit der dürfen sie das nicht tun. Das ist Quatsch. Das ist ja nur jetzt, wir wollen ja Anhaltspunkte geben.
Und es ist so, dass es ja den Arztruf gibt, die 1617. Und da sind zwar keine für, also meistens keine für Kinder speziell ausgebildeten Fachkräfte am anderen Ende, aber es sind eben geschulte Kräfte, die dann telefonisch so eine Ersteinschätzung versuchen und sehr häufig ja auch dann einschätzen können, bitte fahren Sie in die Notaufnahme oder das können Sie ohne Sorge morgen Ihrem Kinderarzt, Ihrer Kinderärztin vorstellen. Die sind eher sehr vorsichtig, wenn es um Kinder geht. Das heißt, wenn die sagen, sie können das auf morgen verschieben, dann kann man, denke ich, ganz beruhigt sein. Wenn die, und die werden im Zweifel eher sagen, jetzt fahren Sie lieber mal in die Notfallpraxis, weil die sich bei Kindern auch meist ein bisschen unsicher sind.
Da kann man sich also guten Rat holen, wenn man ein bisschen unschlüssig ist.
Kommt man denn da
telefonisch durch inzwischen?
Ja, das kommt man. Es kommt immer drauf an, was man will. Also in dem Arztruf Hamburg sind die Wartezeiten extrem kurz. Während wenn man eine in der Terminservicestelle anruft, gleiche Telefonnummer, man will aber woanders hin. Das ist durchaus teilweise mit längeren Wartezeiten verbunden, aber nicht, wenn man einen Notfall hat. Mhm. Und dann kann, die werden einem dann eben auch sagen, Fieber bei einem jungen Säugling wäre ein Grund, nicht lange zu warten, sondern eher in die Notfallpraxis zu fahren. Sehr starke Schmerzen, die sie durch Schmerzmittel nicht beeinflussen können, wären ein Grund.
Das können ja auch mal wirklich ganz starke Ohrenschmerzen sein. Also da hat, glaube ich, jeder großes Verständnis für, wenn das mit den Schmerzmitteln zu Hause irgendwie soweit nicht in den Griff bekommen zu war. Atembeschwerden, jede Form von angestrengter Atmung sollte vorgestellt werden. Fiebernde Kinder, die apathisch sind, fiebernde Kinder mit einem Magen-Darm-Infekt, der oder vielleicht auch unstillbarem Erbrechen, die überhaupt keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen können, sollten unbedingt vorgestellt werden. Aber auch sowas wie verschluckte Knopfbatterien oder wenn spitze Gegenstände verschluckt wurden, das ist auch ein Grund, da sich nochmal Hilfe und Rat zu holen. Habe ich was vergessen?
Ja, die Harnwegsinfektion hat meist keine Zeit. Also wenn Kinder relativ hoch fiebern und Schmerzen beim Wasserlassen haben, dann sollte man auch eher relativ zeitnah abklären, ob das eine Harnwegsinfektion ist oder nicht.
Warum ist das so dringend?
Naja, weil gerade bei Kindern es wahrscheinlicher ist, dass wenn man eine Blasenentzündung nicht rechtzeitig behandelt, es zu einer aufsteigenden Infektion mit Nierenbeteiligung kommt. Und die gilt es ja zu verhüten. Mhm. Wir haben, glaube ich, auch noch gesagt, dass besonders große klaffende Wunden ein Grund sein können.
Genau,
in die
so
Notfallpraxis.
Schnitt oder Platzwunden. Was heißt denn groß und klaffend? Also verletzen tun die sich ja doch häufig Kinder bei Kleinigkeiten. Und
also das aufgeschlagene Knie, das man gut reinigen und desinfizieren konnte, kann man mit einem Pflaster oft gut versorgen. Platzwunden im Bereich des Gesichts, des Kopfes sollten eigentlich fast immer verschlossen werden. Da sollte man eher los. Und dann ist ja so, das meine ich mit klaffend, wenn Sie jetzt irgendwie an der Hand oder am Unterarm eine Wunde haben und da man hat so das Gefühl, die Wundränder, die liegen ganz gut aufeinander, dann reicht das Desinfizieren und Pflaster. Aber wenn die auseinanderklaffen, ist es meistens hilfreich, dass sie versorgt wird.
Ja, die bluten dann ja auch einfach lange und doll und das sind sicher auch Wunden, die vorgestellt werden
sollen. Die nicht so gut heilen werden. Ne? Mhm.
Mhm. Wie ist es so mit, wenn man verknackst oder gebrochen hat, sich einen Fuß meinetwegen oder ein Bein? Also was ist mit Knochenbrüchen oder auch eben
immer ein Grund, sich rasch versorgen zu lassen, ganz klar. Vor allen Dingen, wenn die Kinder eben überhaupt nicht mehr auftreten, gar nicht mehr bewegen. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, woran das liegen kann. Und wie soll man in solchen Fällen ohne eine Untersuchung und manchmal auch, ist ja auch Sono oder Röntgen notwendig, man kann ja nicht immer eine Fraktur nur dadurch, dass man guckt, was das Kind macht, ausschließen.
Ja. Genau, aber man hat ja so ein, glaube ich, als Eltern doch ein ganz gutes Gespür, mein Kind ist umgeknickt, mein Kind ist irgendwie komisch irgendwie beim Springen aufgekommen, humpelt, ist aber eigentlich nicht schwer schmerzgeplagt, wenn wir das Bein erstmal hochlegen und kühlen, das kann man sich ja bis zum nächsten Tag warten lassen, aber mit extremen Schmerzen bei sowas, dann sollte auf jeden Fall ärztliche Hilfe
gesucht
werden.
Oder wenn man mal
so
doof sagt, wenn da ein Stück Knochen rausguckt oder der Arm sieht nicht mehr so aus wie vorher, dann sollte man auch los.
Ja.
Das tut man dann aber auch.
Das tut man auch, das stimmt. Was ich schwieriger vielleicht zu beurteilen finde, ist, wenn man sich so verknackst hat, also umgeknickt ist oder und das dann stark anschwillt und vielleicht auch dunkel wird oder so. Ist das jetzt ein Fall für die Notaufnahme? Oder eigentlich ist ja bei der Notaufnahme immer die Frage, habe ich keine Zeit zu verlieren? Oder ist es auch okay, wenn ich, also wird es schlimmer, wenn ich jetzt bis morgen warte? Oder muss das jetzt sofort?
Also wenn ein Kind umknickt, das hat ja ganz elastische Gewebe und danach eine massive Schwellung bekommt und einen Bluterguss und wirklich starke Schmerzen hat, dann würde das Kind auf jeden Fall in der Notfallpraxis vorgestellt und dann würde es höchstwahrscheinlich auch eine gehaltene Röntgenaufnahme bekommen, weil es auch knöcherne Ausrisse gibt. Und tatsächlich ist das so, dass wenn das so massiv ist, das ist ja auch nicht das, was Charlotte eben angesprochen hat, ne? Der Fuß wird ein bisschen dick, wir lagern ihn hoch und kühlen ihn, eine Ibuprofen, das Kind kann schlafen. Das ist ja was anderes als das, was du jetzt schilderst. Also wenn es in dem sehr elastischen Gewebe eines kleinen Kindes zu so massiven Schwellungen kommt, dann würde man eher jemand drauf gucken lassen.
Und sag mal, was ist mit geklemmten Fingern?
Gilt genau das Gleiche. Ist es eine offene Wunde durch dieses Quetschen, dann sollte man das auf jeden Fall vorstellen. Dann muss das ordentlich versorgt werden, weil es ja auch immer sein kann, dass da wichtige Strukturen einfach verletzt wurden. Ist der Fingernagel einfach ordentlich irgendwie oder der Fußnagel, weil da was draufgefallen ist, sozusagen gequetscht und blutet und also blutet ein, wird so ein bisschen dunkel, dann muss man gucken, wie stark die Schmerzen des Kindes sind. Das kann manchmal extrem wehtun, wenn das so unter einem Nagel blutet und da, weil das ja nirgendwo hin kann, dann kann man das und sollte man das auch vorstellen. Ist das aber so mit ein bisschen Kühlen irgendwie nach 2-3 Minuten okay und im Laufe der Zeit verfärbt sich der Nagel dunkel, weil er eben doch beschädigt wurde. Das ist etwas, wo man ganz gelassen abwarten kann.
Jo. Und wie ist es mit manchen Steckdosen, in die Kinder fassen? Also wir wissen ja alle, liebe Eltern, dass wir das gut schützen müssen mit so kleinen Einsätzen, die verhindern, dass die Kinder entweder ihre Finger oder irgendwelche Gegenstände da reinstecken. Aber manchmal kann man es nicht verhindern oder ist irgendwo anders bei Menschen, die keine kleinen Kinder haben und deshalb ihre Steckdosen auch nicht geschützt haben. Was muss man da tun?
Also wenn ich das Gefühl habe, mein Kind hat einen Stromschlag bekommen und das kriegt man mit, denn die Kinder schreien ja ganz laut und sind dann im Zweifelsfall mit irgendeinem spitzen metallischen Gegenstand vor dieser Steckdose.
Oder haben ein Kabel, das defekt ist, an der Lampe angefasst.
Ja, dann kann man sich wirklich und sollte man sich tatsächlich einen Rettungswagen rufen und nicht lange warten. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Auch wenn man keine Verbrennung sieht an dem Fingerchen übrigens, weil es Herzrhythmusstörungen geben kann.
Ah ja.
Genau. Aber das ist vielleicht an dieser Stelle nochmal ein guter Hinweis. Liebe Eltern, geht nochmal mit offenen Augen durch eure Wohnräume. Schaut, wo die möglichen Gefahrenquellen sind. Also Kinder sind wahnsinnig erfinderisch klettern auf alles Mögliche drauf und können eben auch, ich sage immer zu unseren Eltern in der Praxis, es gibt keine kindersicheren Verschlüsse. Also irgendwie kriegen die alles auf. Das heißt, wäre jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, Vergiftung, wenn Kinder etwas verschlucken, was sie nicht irgendwie verschlucken dürften. Also bitte guckt nochmal ordentlich, Putzmittel gehören hoch. Ne? Also nicht einfach nur, weil sie einen kindersicheren Verschluss haben, wird schon. Waschpulver gehört hoch. Medikamente gehören einfach außer Reichweite. Das ist ganz, ganz wichtig, das erstmal zu beherzigen. Und wenn es doch dazu gekommen ist, dass Kinder etwas verschluckt haben, Medikamente, Reinigungsmittel. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Der Klassiker, vielleicht zur Illustration, Oma nimmt ein Antidepressivum und das ist unter den Couchtisch gefallen. Jetzt ratet mal, wenn alle fieberhaft suchen, wer es findet. Ganz gewiss der kleine Otto, der es auch ziemlich schnell im Mund steckt.
Und wenn man sich dann unsicher ist, das war jetzt die eine rosa Pille, macht der Oma nicht viel, macht doch dem Otto bestimmt auch nicht viel. Vorsicht, man kann sich wirklich ganz gut da einen Rat holen. Ganz wichtig, erstmal Ruhe bewahren, keine hektischen Maßnahmen am Kind. Bitte nicht zum Erbrechen irgendwie den Finger tief in den Mund stecken. Bitte nicht literweise Milch trinken lassen, sondern es gibt Giftnotzentralen, die telefonisch rund um die Uhr erreichbar sind. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp an dieser Stelle. Wenn Familien mit kleinen Kindern, wo das potenziell mal vorkommen kann, sollten sich so eine Nummer eigentlich in ihrem Handy abspeichern, um dann nicht in der Not irgendwie
hektisch zu
suchen. Wobei, wenn man das eben tatsächlich in eine Suchmaske eingibt, im Internet sofort diese Giftnotzentralen mit allen Nummern erscheinen. Das ist wirklich nicht schwer.
Also genau, und die kann man 24 Stunden am Tag kontaktieren. Und tatsächlich ist es so, dass die Medikamente auch mit der Zeit, es kommen ja auch immer neue nach, Und auch bei manchen Giftpflanzen und bei manchen anderen Dingen ist es so, dass auch wir sogar in der Praxis manchmal da anrufen müssen und sagen müssen, guck mal, dieses Medikament, irgendein Herzrhythmusmedikament, wenn in dieser und dieser Menge, ist es da relevant oder nicht? Und die haben eben riesige Datenbanken und können das abgleichen. Die sind außerdem sehr erfahren und können auch tatsächlich bei den allermeisten Sachen gleich zu Beginn sagen, kein Problem. Oder es ist auch so, dass es könnte dabei rauskommen, dass sie sagen, machen sich überhaupt keine Sorgen, da wird nichts passieren. Check. Ne? Mhm. Es kann auch sein, dass die sagen, sie werden ihrem Kind vielleicht gar nichts anmerken. Bitte fahren Sie in die Klinik, ihr Kind muss 24 Stunden an einen EKG-Monitor. Mhm. Oder es könnte sein, dass sie sagen, achten Sie doch mal bitte auf diese Symptome. Und wenn die auftreten, dann suchen Sie die Notfallpraxis auf. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir haben noch als Tipp etwas, wenn du nicht noch was aus der Reihe, nehmen Sie zum Anlass. Und zwar gibt es ganz viele Notfall-Apps. Und eine, die wir sehr gut finden, ist die, die die Barmer Krankenkasse mit den Johannitern zusammen, die kriegt man kostenfrei im Apple Store und anderen Stores. Und die heißt Notfall-Erste-Hilfe-App.
Genau, und steht auch Barmer wirklich, Johanniter drauf.
Genau, Barmer Johanniter. Und die ist wirklich total übersichtlich, im Gegensatz zu vielen anderen.
Erzähl mal, man klickt da an oder man gibt ein, was man...
Ja, man klickt da an, das ist so eine, die ist so mit so einem Teddybär gekennzeichnet und dann sieht man eben erste Hilfe, erste Maßnahmen. Es gibt einen ganz übersichtlichen, da nicht tausend Sachen, durch die man sich irgendwie durchwirtschaften muss, sondern es geht relativ schnell und es ist auch ganz toll, wenn man jetzt zum Beispiel auf das rote Telefonsymbol drückt, dann hat man auch direkt da stehen, nicht nur die richtige Nummer, die man dann antippen kann, sondern welche Fragen jetzt kommen werden, was muss ich alles sagen und in welcher Reihenfolge und so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht.
Ja. Sag nochmal den Namen.
Das heißt Notfall Erste Hilfe App.
Ja,
und wenn man die eingibt, die ist von der Barmer und den Johannitern.
Genau, also die zwei Stichpunkte, Barmer, Johanniter.
Und Teddybär das, musst du sehen ja, sein.
Ein Teddybär.
Genau, das ist die entsprechende App.
Was Vergiftungen betrifft, ist das Fieseste, was ich mal gehört habe, was mir gar nicht so bewusst war. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Petroleumlampen oder so Lämpchen, die so eine Flüssigkeit haben.
Lampenöl generell.
Lampenöl, das ist oft auch so ein bisschen eingefärbt in pastelligen Farben und sieht dann fast aus wie ein Himbeersaft oder ähnliches. Mhm. Und ist ganz, 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 ganz gefährlich, wie ich gehört habe.
Richtig.
Das muss man auch außer Reichweite.
Da muss man wahnsinnig aufpassen, zumal die auch manchmal duften. Mhm. Also duften und hübsch aussehen. Mhm. Und die schmecken natürlich grauenvoll, das heißt, das Kind wird nicht viel davon konsumieren. Aber das Üble ist, dass die wahnsinnig gut spreiten. Das heißt, wenn nur ein ganz klein bisschen im Mund ist, dann spreitet das über den Kehldeckel in die Atemwege. Genau, es verteilt sich wahnsinnig schnell auf den feuchten Oberflächen der Schleimhäute und kann dann in die Lunge gelangen. Und das ist wahnsinnig gefährlich. Da hast du völlig recht.
Das müssen Eltern auch außer Reichweite haben. Ja. Oder ehrlich gesagt, mit kleinen Kindern gar nicht sowas haben. Gar nicht benutzen. Ja. Für die Zeit.
In der Zeit lieber nicht haben. Ja.
Gut, ihr Lieben, das war sehr, sehr informativ. Wann muss man in die Notaufnahme und wann nicht? Da wissen wir jetzt alles darüber. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Claudia Haupt und Dr. Charlotte Schulz, unsere Kinderdocs. Bis zum nächsten Mal in der nächsten Woche.
Bis nächstes Mal.
Bis dann. Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.